Auf an Ratsch! So, grüß Gott, mein Land, und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast der Passauer Neuen Presse und ihrer Lokalausgaben. Was wir hier vorhaben, das ist quasi eine Zeitung zum Anhören. Fürs Kochen, fürs Autofahren, fürs Kanapee, wann und wo auch immer Sie gerade mögen und Zeit haben. Ich bin Raimund Meisenberger von der PNP Kulturredaktion und ab jetzt treffe ich mich immer im Wechsel mit meinem Kollegen Ralf Enzensberger aus Trostberg im Chiemgau, regelmäßig mit spannenden Menschen aus unserem Verbreitungsgebiet. Wir treffen uns einfach so auf an Ratsch und genau so heißt auch unser neuer Podcast Auf an Ratsch. In dieser ersten Folge hier habe ich mich getroffen mit einem echten Scharfrichter, mit Walter Landshuter. Im März 77, da hat er zusammen mit seinem Spätzl Edgar Liegel das Scharfrichterhaus in Passau gegründet. Diese legendäre Kabarettbühne, die heute von Matthias Ziegler geführt wird und auf der Künstler wie Sigi Zimmerschied, Bruno Jonas und Otti Fischer ihre ersten Auftritte hatten. Der Scharfrichter Walter, wir kennen und duzen uns schon seit gut 20 Jahren, der ist damals angetreten gegen drei übermächtige Feinde. Gegen die Passauer Dreifaltigkeit, so haben sie das damals genannt, aus CSU, Kirche und Passauer Neue Presse. Allen dreien war Landshuter in tiefer Feindschaft, kann man sagen, eng verbunden. Doch kurz vor seinem 75. Geburtstag, da zeigt sich der Scharfrichter durchaus auch versöhnlich und er verrät beim Ratsch ganz überraschende Dinge, nämlich mit der CSU ist er blutsverwandt. Mit der Kirche verbindet er wunderbare Erinnerungen und großen Respekt für einen Bischof, der im Priesterseminar einmal selber Kabarett gespielt hat. Und ob er der PNP den berühmten Berichterstattungsboykott aus den 70er Jahren inzwischen verziehen hat, das fragen wir ihn einfach selber.
Darfst du jetzt sagen, unterm Strich sind wir wieder quitt, das Scharfrichterhaus und die PNP, oder lang nicht?
Ja doch, freilich haben wir quitt. Also ich hab, manchmal fehlen mir direkte Feindbilder, weil man im Laufe der Jahre, da geht's mal wie am Soldaten, wird man, lebt man davon zu kämpfen, nicht? Und plötzlich kommen die Inhaber der PNP ins Scharfrichterhaus zum Essen, sitzt der Oberbürgermeister herin, es geht jetzt gerade noch der Bischof ab, der zum Kaffee trinken kommt. Auf der anderen Seite ist natürlich angenehm, mit all diesen Leuten endlich mal auch vernünftig zu reden. Vielleicht sogar manchmal zu streiten. Das, was ja viel schwieriger ist. Und der Gottfried Schäffer in der Stadt hat sich als erster auch mal hier in dieses Haus gewagt und hat für die Stadt Passau Gutachten verfasst über die Scharfrichter und hat das ist auch relativ wohlwollend ausgefallen. Und so hat sie nach Jahren so allmählich, hat sie das aufgelöst, aber in diesen Jahren hat es wirklich viele, viele Passauer gegeben, die zwar das Scharfrichterhaus unterstützt haben innerlich, aber sich nicht reingewagt haben. Das habe ich erst viel später, noch 30 Jahre Scharfrichterhaus, haben die Leute einer gekommen und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir das Haus schon mal anschauen. Und ja, sag ich, was haben Sie für Vorstellung gehabt? Ja, wir haben gemeint, da sitzen nur so Rauschgiftsüchtige herin und ja, und das ist so eine Kaschemme. Ja, sag ich, ja, weil es ist ja überall nur negativ über euch geschrieben worden, weil es ist gar nichts geschrieben worden, es hat sich, also ein Bild im Passau in den Köpfen aufgebaut, dass da keine guten Zustände herrschen. Also noch dazu mit der Berichterstattung Zimmerschied und antikirchlich und anti-CSU und so weiter. Naja, also es war eine Kampfzeit, wo wir viel Unterstützung erfahren haben, vor allen Dingen auch überregional, aber in Passau wäre uns beinahe die Luft ausgegangen.
Aber heute liegt die PNP hier umeinander. Also du bist Abonnent?
Ja, klar. Ein Frühstück ohne PMP kann man mir gar nicht vorstellen. Und es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ich mir da jeden Tag, dass ich die PMP nur gelesen habe, um mich zu ärgern. Das ist schon längst vorbei. Wenn er mich ärgert, dann höchstens über Inhalte, über Stadträte oder was weiß ich nicht, also allgemeine politische Geschichten, aber nicht mehr über die PMP an sich oder über ihre Ausrichtung.
Ist dir was erinnerlich, wo du mir gesagt hast, da habe ich mich über die PNP einmal so richtig gefreut?
Na, das könnte, also die Geschichten, so weit bin ich noch nicht. Das könnte vielleicht noch kommen. Also so altersmild bin ich noch nicht. Also ich bin ja dadurch, dass ich keinen Fernseher habe, und jetzt auch ein bisschen mehr Zeit dabei, nicht mehr jeden Tag 15 Stunden im Lokal bin ich ein Radiohörer und ein Zeitungsleser. Aber selbst beim Radiohören muss ich feststellen, dass die PMP sehr häufig zitiert wird. Ich meine, das ist jetzt die PMP, das eine unserer großen Feindbilder. Wir hatten ja noch zwei andere große Feindbilder.
Ich weiß schon, ich wollte gerade drauf zu sprechen kommen.
Wir haben ja zwei große andere Feindbilder. Das eine ist die Kirche und das andere war die CSU.
Wenn du das jetzt zusammennimmst, die Ministrantenzeit, die Schläge, über die du mehrfach auch gesprochen hast, alles, was dir so widerfahren ist von kirchlicher Seite, die Kämpfe der 70er, wie friedlich oder wie angriffslustig bist du heute gesinnt, wenn du an die Kirche denkst?
Also ich bin der Ansicht, dass das größte Übel auf dieser Welt von den Religionen herkommt. Und da ist die katholische Kirche nur ein Teil davon. Also die Prügel, die ich von den Nonnen in Fürstenstein bezogen habe, ich möchte nicht sagen, habe ich jetzt der Kirche verziehen. Das kann man nicht verzeihen, weil als Kind hat das ungeheuer wehgetan. Aber das hat halt dazu geführt, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Auf der anderen Seite gehe ich gern in den Dom und überhaupt gern in Kirchen, und weil die Kirchen haben natürlich auch eine Kultur hervorgebracht, die beachtenswert ist. Ich war mit dem Dombaumeister Haug befreundet, der mir sehr viel gezeigt hat bei den Umbauten im Dom, vom gotischen in den barocken Bereich. Ich habe unheimlich viel gelernt. Und ich meine, man darf nicht vergessen, auch das Scharfrichterhaus war ja mal lange Zeit Teil, hat zum Bistum gehört. Ich meine, was hat damals nicht zum Bistum gehört? Und diese Stuckdecken im Scharfrichterhaus, die sind ja sensationell. Und das hätte es ohne Kalone und all diese großen Künstler, die von den Kirchen gelebt haben, ja alles nicht gegeben. Ja. Also insgesamt aus diesem geschichtlichen Wissen heraus, was Religionen verbrochen haben, beziehungsweise was sie an Kunst hervorgebracht haben, stehe ich natürlich der Kirche nicht mehr als Feind gegenüber. Ich muss noch dazu sagen, da ich mich auch sehr intensiv mit der Geschichte Passaus beschäftigt habe. 2000 Jahre Geschichte Passau ist der spannendste Krimi, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich kann jedem Passauer nur empfehlen, leider wissen die wenigsten Passauer über ihre Geschichte Bescheid, sondern sie haben nur einen Dünkel und sind stolz auf etwas, was sie gar nicht wissen, warum. Aber zur Geschichte Passau muss ich nur sagen, also 1000 Jahre lang von Fürstbischöfen unterdrückt worden zu sein, hinterlässt natürlich Spuren. Und Passau war ja nicht immer ein willfähriges Völkchen, sondern es hat ja eine Menge Aufständige, Bürgeraufstände gegeben. Nur nach der Säkularisation ist ja Passau in einen hundertjährigen Schlaf verfallen und ist so allmählich da wieder aufgewacht durch Nationalsozialismus und was weiß ich. Aber so richtig aufgewacht ist, glaube ich, erst worden durch die Universität, wie Passauer Universität geredet hat. Und das muss man auch dann jetzt im Zusammenhang mit dem Scharfrichterhaus sehen. Also Universität und Scharfrichterhaus, da hat in Passau eine neue Zeit begonnen. Ob es eine Epoche ist, weiß ich nicht. Es hat eine neue geistige Zeit begonnen. Denn ich hab's ja miterlebt, was vorher, vor der Universität noch war. Eben die Gebrüder Janik, die haben sich aufgeführt wie Fürstbischöfe. Die haben gesagt, naja, da wollte ich jetzt einmal 100 Jahre Pause oder 150 Jahre, aber jetzt gehen wir so weiter. Also sowas wie Meinungsfreiheit war in Passau sehr eingeschränkt. Das war eine vordemokratische Phase in Passau. Und man musste sich wieder, man musste das neu erkämpfen. Und so haben wir damals auch unser Scharfrichterhaus gesehen. Uns hat nicht so sehr jetzt das Theater allein oder das Wirtshaus interessiert, was teilweise was wirtschaftlicher Fehler war, aber das ist jetzt dahingestellt. Wir haben gemerkt, durch unsere Versuche in dieser Stadt was zu unternehmen, was alles nicht erlaubt und genehmigt worden war, und was man nicht sagen konnte, und es hat ja Vorläufer vom Scharfrichterhaus gegeben, es hat die Passauer Kleine Zeitung gegeben, nicht? Der jetzt so hochgesegnete Papstschreiber, der Peter Seewald, war damals eine ganz linke Socke und stand diesem ersten großen Kampfverband vor, der da aufbegehrt hat, diese roten Zwerge. Wir erst gekommen. Und der Zimmerschied und der Bruno Jonas. Aber das war die Initialzündung damals in dieser Stadt. Das muss anders werden. Und da haben sie uns einfach unterschätzt, nicht? Die haben sich gedacht, die Paul Kasperl, die werden wir da schon aushungern können. Und im Rathaus hat man jedem klar gemacht, der Besuch dieses Hauses in der Nachbarschaft wird nicht gerne gesehen. Es ist nicht direkt verboten worden, aber ist nicht gerne gesehen. Der Kirchenbann war sowieso klar, auch wenn ich überrascht war, ich war mal beim Kaffee trinken beim Bischof Eder viele Jahre später. Ich war überrascht und auch etwas beschämt über unsere Attacken gegen den Bischof, weil ich gemerkt habe, was das im Grunde genommen für ein toleranter Mensch ist. Und ich habe mich nicht direkt entschuldigt bei ihm, aber habe mir gedacht, eigentlich war das schon notwendig gewesen. Also gerade bei ihm, als Person.
Ja.
Aber wir haben darauf keine Rücksicht genommen. Ich hab erst viel später mal eine Mitarbeiterin vom Eder kennengelernt, die gesagt hat, da tät's dem Mann ganz schön Unrecht. Und die war die erste, ich war da nicht so überzeugt davon, die mir gesagt hat, also da wird's euch nochmal wundern. Und dann, bin ich bei ihm beim Kaffee gesessen und dann sagt der Bischof Eder zu mir, sagt er, auf eure Revolution und euren Kampf braucht's euch nicht so viel einbilden. Ich sagt er, als junger Referendar im Priesterseminar hab schon Kabarett gemacht und hab da viel büßen müssen dafür. Und also der hat sowas Ähnliches im Priesterseminar schon durchgemacht, der Bischof Eder. Und das sind natürlich herrliche Geschichten. Nicht? Und die tragen im Laufe der Jahre dazu bei, dass sie diese Feindbilder auch etwas ändern.
Ja. Du sagst, du bist ausgetreten und jetzt treten aber jedes Jahr also Hunderttausende in Deutschland nach wie vor aus beiden Konfessionen. Ist es verdient?
Ja. Ja, das ist schon verdient, weil die Kirche es nach wie vor nicht schafft, vom hohen Ross herunterzusteigen und sich wirklich um die Probleme der Menschen anzunehmen. Es werden immer noch Floskeln ausgestreut. Ich bin die Liebe, wie unser Bischof gern von sich gibt. Da kannst du was anfangen, wenn er sagt, ich bin die Liebe. Ich habe gesagt, wie? Schwul oder wie oder was? Also man hat es ja jetzt in der Pandemie gesehen. Wo ist denn die Kirche? Sie war nicht da. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich so verbittert war von Nonnen, die ich für gute Mütter angesehen habe, so verprügelt worden zu sein, bloß weil ich ins Bett bieselt habe oder was weiß ich nicht, was ich alles angestellt habe. Es war noch keine Verbrechen. Und das hat das habe ich zwar längst überwunden, aber diese Wunden sind immer noch da. Also das kriegst du aus der, wenn du in der Kindheit so verletzt wirst, das kriegst du eigentlich nimmer los. Aber ich habe sehr interessante Verbindungen gehabt zu Leuten, die Priester sind oder in der Kirche sind, und so ist auch das mit der Kirche und vor allen Dingen durch auch die Gespräche mit dem Eder und so weiter, hat sich das Feindbild auch gelegt.
Hat da die Frage, so analog zur PNP, gibt es irgendwas ganz Schönes, was du im Zusammenhang mit Kirche mal erlebt hast? Weil ich war zum Beispiel mal in einer katholischen Jugendgruppe und es war eine Art von Gemeinschaft und dort Gottesdienste geben auf dem Berggipfel und so, was sie tatsächlich als total positive Erinnerung in mir eingebrannt hat.
Also es gibt natürlich ganz großartige Erinnerungen. Das ist aber bei mir, ist es so. Ich habe eine großartige Kindheit gehabt in Leopoldsreith, da drin bei meinen Großeltern. Und dann später, ich bin leider schon mit 9 Jahren da in das Kloster Fürstenstorf gesteckt worden. Aber bis dorthin, diese Fronleichnamsprozessionen durch die Felder in Heidmühle, das war ein erhebendes Gefühl. Das werde ich nie vergessen. Das ist ja jetzt noch, wenn ich in Heidmühle da drin an der tschechischen Grenze da auf spazieren gehe, tauchen all diese Bilder auf und das und davon lebe ich eigentlich noch. Also meine Kraft, habe ich das Gefühl, habe ich in den ersten Jahren, in den 8 Jahren, wo ich vielleicht die Hälfte davon 4 Jahre noch im Kopf auftauchen, da habe ich meine Kraft bezogen. Und dann ist es schwierig geworden. Ne? Und dann ist Kloster gekommen und dann begann schon die Kampfzeit bei mir gegen meine Eltern und gegen diese Klosterfrauen, dann ins Pelianum in Passau. Also ich war da praktisch also eine Art Schlachtross. Nicht? Und diese Verbitterung aus dem Kloster habe ich da mitgenommen. Und ja, all dieses Sammelsurium hat sich zu dieser Scharfrichterfigur zusammengebaut. Wenngleich eigentlich das da kein Hass da war. Wir wollten lediglich die Verhältnisse ändern im Passau. Eine etwas späte Aufklärung vollziehen.
Ich frage einfach ganz frech, du kannst ja immer sagen, das geht überhaupt kein was an. Wann hast du zum letzten Mal gebetet?
Oh, das ist schon sehr lange her. Also während meiner Ministrantenzeit im Leopoldinum, da war ich Ministrant. Also das war die letzte Zeit, weil ich habe schon sehr früh das Beten aufgehört, wie gesagt, durch meine Verbitterung. Aber als Ministrant hast du natürlich immer beten müssen. Aber aus eigenem Antrieb, aus dem Gefühl, mit Gott zu sprechen, kann ich mich nicht richtig erinnern.
Kannst du dir an die letzte Beichte erinnern?
Also ich kann mich an eine Beichte erinnern in Heidmühle, wo ich nicht gewusst habe, was ich für Sünden habe. Ich habe mir dann im Lob Gottes oder irgendwo angeschaut, was kann man alles beichten, das habe ich alles gebeichtet. Und der Pfarrer hat das schon gemerkt, da stimmt was nicht. Also ich habe fast gelogen da drin. Ich habe einfach Sünden gebeichtet, die gar nicht da waren, weil ich mir gar nicht vorstellen habe können, was habe ich jetzt da verbrochen? Ich habe nicht einmal, ich war ja damals, das war noch so naiv, ich habe nicht einmal gewusst, unkeusch gedacht, ich habe nicht einmal gewusst, was unkeusch ist. Ich hatte auch das Problem, durch diese 2 Jahre Kloster in Fürstensteuer, ich war so richtig geistig zurückgeblieben. Wie ich dann nach Passau gekommen bin, ins Gymnasium, mit Stadtschülern zusammen, die haben sich gegenseitig Witze erzählt über Schwule. Ich habe gar nicht gewusst, was ein Schwuler ist. Ich habe mitgelacht, obwohl ich keinerlei Ahnung gehabt habe, warum die lachen. Ich weiß noch genau, dieser erste Witz, 2 Schwulenwitze haben sie erzählt und haben sich kaputt gekringelt. Und ich habe gar nicht gewusst, was da los ist. Der eine Witz geht so.
Was ist das noch?
Ja, die 2 Witze weiß ich noch. Ja. Da sagt ein Schwuler zum anderen, weißt du noch, wie ich dein Popoha scheitelte, dann machtest du einen Pups, dann waren sie wieder struppelig. Ich dachte, wieso scheitelt der das Popoha? Und dann, der zweite Witz war der, dass einer sitzt in der Kirchenbank und geht der Ministrant mit dem Weihrauchfassel vorbei und dann sagt er, du, dein Handtäschchen brennt. Also, und lauter so Sachen. Und ich habe nur gebetet in Fürstensteuer. Und ich habe aber eine Song hinein, und Leute, was ist denn das? Warum brennt jetzt das Handtäschchen? Oder wieso? Keine Ahnung. Ich habe mir das mühsamst erarbeitet. Ich bin ja nie von daheim aufgeklärt worden. Ja. Und wie ein Neugeborener bin ich da rumgestapft und habe den Stadtschüler zugehört, was die alles von sich geben und habe mich dann so nach und nach in die Welt hereingetapst. Denn vorher war Liebesreit, unbeschwerte Kindheit, dann ist Kloster gekommen. Und da haben die schon viel, was die schon alle aufgenommen haben, das war mir alles so fremd. Auch von der Musik, was die gehört haben, und keine Ahnung. Also da kann ich mich sehr, sehr genau erinnern. Ich habe ja diese Geschichte da mit dem Beichten, die werde ich nie vergessen. Das war meine größte, eine große Verzweiflung, weil ich keine Sünden hatte. Die haben mir ja nichts angestellt. Naja, und aber wie gesagt, ansonsten, und ich habe, ja, es gibt noch eine schöne Geschichte. Ich war im Pelianum und das Pelianum wurde geleitet vom Pfarrer Benz. Also ich komme frisch von den Watschen, Fürstensteuer, denke mir, endlich bin ich das weiter, ins Gymnasium. Dann, ja, und die Noten für die Schulaufgaben, die man in den Schulaufgaben oder in den Extemporales gekriegt hat, hat man, wenn man ins Pelianum zurückgekommen ist, dem Herrn Benz sagen müssen. Der hat es dann in ein so schwarzes Büchlein eingetragen. Und bei einem Fünfer, da hat er seine Uhr abgenommen, hat die dann hingelegt, ordentlich. Und dann hast du bei einem Fünfer hast ein Watschen gekriegt und bei einem Sechser 2. Ich denke, jetzt geht das schon wieder. Jetzt bin ich gerade diesem Inferno entronnen da drum, watscht der schon wieder. Und ich war kein sehr guter Schüler. Also vor allen Dingen in Griechisch war grausam. Da habe ich einfach abgelehnt. Und da waren ja ab und zu mal 6er dabei. Also, und da habe ich mir irgendwann einmal geschworen, ist wahrscheinlich einer in so einem Kindheitsding, das hat mich sehr beruhigt. Das ist eine Methode, die kann ich jedem empfehlen, dass er nicht ausrastet, sich einfach vorzustellen, wie er den umbringt. Was du da denkst, mach nichts, hau ruhig zu, eines Tages bringe die um. Also der war von mir praktisch schon tot, der Pfarrer Benz. Und das war für mich als Kind festgefügt, hau nur her, irgendwann erwürge ich dich. 1977, nachdem ich Scharfrichterhaus aufgemacht habe, habe ich ein paar so Marmortische vors Haus gestellt, was streng verboten war. Die Stadt hat mir damals verboten, Tische und Stühle vor das Haus zu stellen. Es hat sich damals der gesamte Stadtrat vorm Haus versammelt. Und ich weiß noch genau, wie der Jasdorfer mit erhobener Hand gesagt hat, stellt euch vor, jeder wird durch Tische und Stühle vors Haus. Also er hat das Inferno an die Wand gemalt. Nicht? Und es ist dann wirklich mit, was weiß ich, mit der CSU-Mehrheit abgelehnt worden. Ich habe dann trotzdem 3 Tische ausgestellt, aber das war halt nicht sehr, hab dann in den Jahren später das einmal begradigt, habe so eine kleine Terrasse ausgemacht. Und sitzt da draußen, ich habe schon um 10 Uhr aufgesperrt, den ganzen Tag oft gehabt, bis um 3, 4 in der Früh, sitzt da draußen vor meinem Milchkaffee, geht die Milchgasse der Pfarrer Benz, brevierbetend, darunter. Denk mir, jetzt war's soweit. Jetzt müssen die hingehen und müssen ihn erwürgen oder das Messer einrennen. Habe ich über mich selber gelacht, weil mir dieser feste Entschluss, den umzubringen, da plötzlich wieder eingefallen ist. Aber er ist vorbeigegangen und wusste nichts von dieser Bedrohung.
Und du hast ja mal nichts da.
Nein, ich habe mal nichts da. Ich habe mir schon gedacht, wenn wenigstens Song hätte ich es ja können, dass er jetzt dem Tode entronnen ist. Aber also das war aber ein Zeichen, dass das eigentlich schon verschwunden war.
Zwischendurch, apropos Milchgasse, du hast ja eines Tages mal den kulturellen Ehrenbrief abgelehnt der Stadt. Ich habe mir gedacht, was war denn, wenn jetzt einer sondert die Milchgasse zum 75. Die wollen wir umbenennen in Walter-Landshuter Straße.
Da die ablehnen. Also wenn es könnte. Was ich gerne hätte, dass der Platz vor dem Scharfrichterhaus zum Scharfrichterplatz umbenannt würde, weil es haben an dem Scharfrichterhaus zu viele mitgewirkt. Nicht? Es hat der Liegel mitgewirkt, trotz all seiner finanziellen, weil der Liegel war ein Phänomen, das ist ja heute noch, der möchte es unbedingt zu was bringen, finanziell. Mhm. Ich hab das Gegenteil gehabt. Ich war in der Eterna, ja, und mir hat dieses Kapital gescheiß, ist mir so auf den Nerv gegangen, dass ich froh war, dass ich damit nichts mehr zu tun gehabt habe, wo ich in der Eterna durchaus erfolgreich gearbeitet habe. Und dabei entpuppt sich der Edgar, den ich kennengelernt habe, als einer, der Sartre liest und der Adorno liest und ein großer Philosoph ist, dass der eigentlich zu was bringen will, unternehmerisch. Das war eine meiner großen Naivitäten. Das mindert nicht unsere Freundschaft, weil das ist meine Blödheit. Ich hätte ganz andere Pflöcke einschlagen müssen am Anfang und sagen, Leute, das ist deine Verpflichtung. So ist fast alles an mir hängen geblieben. Also für mich war es ja eine große Zeit im Scharfrichterhaus. Aber wenn ich 20 Jahre immer vorm Zusperren war. Und ich habe aber niemanden gehabt, dem ich diese Tragik hätte schildern können. Ich habe 12-15 Stunden gearbeitet und habe aber gleichzeitig gewusst, dass ich jetzt wieder 200 Mark draufgezahlt habe. Und wenn ich mich manchmal beklagt habe, haben sie gesagt, Walter, du hast doch dein Schäfchen schon längst im Trockenen. Das ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, ich bin schon immer für Vermögen gehalten worden, obwohl ich noch nie was gehabt habe. Aber das war aber auch nicht mein großes Problem da herin, weil das eigentliche, was mich ausgefüllt hat, war die tägliche Auseinandersetzung, nicht nur der Streit, sondern da waren im Scharfrichterhaus, haben sie einfach Leute versammelt, auch mit dem Zimmerschied und mit dem Jonas und vielen anderen. Das war eine große Familie.
Lass uns über den dritten großen Gegner reden. Wenn du tief in dich hineinhorchst, wie große Sympathien spürst du da für die CSU inzwischen?
Also nicht die geringsten Sympathien für die CSU, obwohl der Herr Dickel vor einigen Monaten vor der Wahl zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, ob er mich nicht für die Liste, für die CSU-Liste aufstellen lasse. Ich habe im ersten Moment gedacht, will mich jetzt der verarschen oder bin ich schon so senil, dass ich jetzt selbst das schon immer als Feindbild gelte. Also ich habe nicht gewusst, ob ich mich beleidigt fühle. Bis ich draufgekommen bin, dass der meint hat, weil ich mich oft über den Herrn Dupper so kritisch geäußert habe, dass ich der richtige Mann da drin war, den Dupper auszuhebeln. Aber da habe ich ihn schon aufgeklärt, sage ich, das ist ein Missverständnis. Sage ich, ich bin zwar ein Dupper Kritiker, aber deswegen noch längst keiner, der in die CSU reinpasst. Sage ich, da ist ein meilenweiter Weg dazwischen.
Das war aber interessant gewesen, so eine Fraktionssitzung.
Naja, abgesehen davon, ich habe denen ja schon oft gesagt, sie können ihre Fraktionssitzung im Scharfrichterhaus machen. Das kann die SPD und das können die Grünen, das kann nur die AfD nicht. Und das haben sie auch gemacht. Und also da ist das Haus auch durchaus offen gewesen, schon immer. Aber dass ich mich gleich da aufstellen lasse in der CSU, das war mir dann doch ein bisschen zu viel, dieses Ansinnen. Naja, auf jeden Fall, es gibt ja dann auch die Geschichte, dass ich einen unehelichen Bruder habe, der Stadtrat in der CSU war. Von daher, von der Verwandtschaft zur CSU, bis hin jetzt zum Dickel, da spannt sich das. Es ist ungefähr, warte mal, 25 Jahre her. Auf jeden Fall, es war an einem Wochentag, es war schon um 1 Uhr nachts, geht die Lokaltüre auf und es kämen so 5, 10 CSU-Stadträte einer. Servus, Walter, kriegen wir noch halbe. Ich war eigentlich schon am Zuspiel. Ja, sag ich, gut, setzt euch her. Die haben nur immer gekommen, damals war so eine Zeit, wenn sie Besucher waren, haben sie sich eingetraut ins Scharfrichterhaus. Also der Boykott war ja nicht mehr da, nicht? Sie haben sie natürlich aus der Oma gekommen. Und wie gesagt, wir haben auch damals schon Anträge gestellt. Ja, und dann sitzen wir so da am Stammtisch unten, dann sagt einer zu mir, schon mit Lallen, weißt du, dass wir Brüder sind? Da hat man noch nichts gedacht dabei. Nachdem er das 2, 3 Mal wiederholt hat, sage ich, was machst du mit deinem blöden Brüder? Nicht? Im Geiste vielleicht, oder was? Nicht? Mir ist aber bei dem, und das ist einmal der Heindl-Siege, der Heindl-Siege ist schon mir aufgefallen, Wochen vorher stehen wir nebeneinander am Pissoir und bieseln, dann schaut er so zu mir um und sagt, du, deinen Zuschussantrag haben wir bewilligt. Oh, na gut, das waren damals 500 Mark oder 1000 Mark. Der war so ein freundlicher Herr. Ich hab gewusst, dass er CSU-Stadtrat ist, aber wie er heißt, habe ich alles nicht gewusst. Auf jeden Fall der Heindl-Siege, die anderen haben schon 3, 4 halbe gehabt, sage ich, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir. Der Heindl sagt dann einen entscheidenden Satz zu mir, sagt er, Walter, dein Vater war auch mein Vater. Da denke ich mir, so besuchen kann man jetzt nicht sein. Die anderen haben dann gegangen, sage ich, du bleibst jetzt noch da, erzählst mir die Geschichte. Ja, dann hat er mir erzählt, dass mein Vater, der war Bürgermeister in Heidmühle und seine Frau, die erste Frau von meinem Vater, ist gestorben. Und meine Mutter, also die zweite Frau, die war von Leopoldsreit, vom Gasthaus zur luftigen Höhe. Die war 28 Jahre jünger wie er. Die hat er sich zwar schon ausgeschaut gehabt, aber da hat war nichts im Gange. Und in dieser Zwischenzeit hat er mit der Metzger-Nachbarin, die hat sich was angefangen, oder sie mit ihm, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist der CSU-Stadtrat Heindl da rausgekommen. Also es gab ein uneheliches Kind und mein Vater war sehr autoritärer Mensch, muss dir so eine Art Mussolini-Typen vorstellen, Kahlkopf und klar und immer laut und mit großen Gebärden, hat verfügt, dass darüber nicht gesprochen wird. Aber ich nichts gewusst. Ich bin am nächsten Tag zu meiner Mutter, sag einmal, wie viele Geschwister laufen denn in der Gegend rum, wenn ich nichts weiß. Meine Mutter, ganz roter Kopf, mei, das haben wir da nicht sagen dürfen. Ha, sag ich, der liegt schon im Grab drunten, du hältst dich immer noch an das Edikt, dass du nichts sagen darfst. Nicht? Und ja, ich wollte da nichts mehr zu tun haben mit der Sache. Für meine Mutter war das natürlich problematisch, weil wie die von Leopoldsreuth dann nach Heidmühle gekommen ist und geht durchs Dorf, schreit die aus, soweit ich natürlich gemerkt hat, dass sie jetzt dann nicht die Chefin wird von der Bäckerei Landshut und dem Lebensmittelgeschäft und vom Bürgermeister Landshut, das war natürlich eine Partie, schreit die aus, du Schlampen, du! Und so auf die Art, du hast mir meine Mama weggenommen. Zu meiner Mutter, zu meinem Vater, sagt sie, du, das geht nicht, ich kann da nicht durchs Dorf gehen, wenn mir die ständig so anschreit. Jetzt hat mein Vater dafür gesorgt, habe ich erst viel später erfahren, durch andere Leute, dass er diese Frau mit ihrem Kind weggebracht hat aus Heidmühle, indem er ihr eine Abfindung bezahlt hat. Wie hoch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die weg und ist nach Passau gegangen. Und damit war die Schande verschwunden. Und ist erst wieder aufgetaucht bei mir am Stammtisch. Und das ist die eine Geschichte vom Heindl-Siege. Fortan wusste ich, dass ich einen Bruder habe. Und die zweite Geschichte, sie hat einem an dem Abend erzählt, er war ja bei der Bayerischen Vereinsbank beschäftigt. Da als junger Schalterbeamter, hat man damals gesagt. Ja. Und wie mein Vater in Heidmühle sein Geschäft dann aufgegeben hat und hat es aus seinem Sohn aus erster Ehe übergeben und ist er nach Passau gezogen. Hat er sein Konto der Bayerischen Vereinsbank gehabt. Geht da rein in die Bayerische Vereinsbank und wird von Herrn Heindl bedient. Hat mein Vater aber nicht gewusst, wer der Herr Heindl ist. Der Herr Heindl hat aber gewusst, wer der Herr Landshuter ist. Und so ist es jahrelang dahingegangen, wo der Herr Landshuter rein ist und hat mit Herrn Heindl da geredet und ja, und hat ihm auch Geschichten von Heidmühle erzählt. Und hat aber nicht gewusst, dass das sein Bruder ist. Er hat 18 Jahre seine Alimente bezahlt, wie gesagt, und diese Abfindung. Und damit war das aus dem Auge, aus dem Sinn. Und eines Tages, sagt er, habe ich es ihm aber gesagt. Sagt er, kommt da wieder einer und hat Zeit. Dann sage ich, Herr Landshuter, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ja, der Herr Heindl. Ja, sagt sie, bin ich einer Bub. Ach so, ich war mit dem Heindl-Siege im Geist beim Essen, hab mir das alles nochmal genau erzählen lassen und hab mir das aufgeschrieben. Dann sag ich, was hat er dann gesagt? Er sagt, der war so überlegt, er hat nur gesagt, Herr Heindl, brauchen Sie was? Nein, der Heindl gesagt, ich brauch nichts, ich hab alles. Aha, ist er gegangen. Meine Mutter hat mir gesagt, der ist heimgekommen, war fix und fertig. An einem Nachmittag hat er sich ins Bittling müssen. Mein Vater war da schon ziemlich alt. Und, naja. Und so, wie gesagt, das ist die CSU, das ist meine Verbindung zur CSU. Ist der Heindl-Siege. Und ich meine, die haben ja die anderen Stadträte haben das teilweise schon gewusst, nicht? Dass er da Verwandtschaft hat. Aber ich hab's nicht gewusst, nicht? Und haben dann immer wieder aufgezogen. Weil gerade wenn er im Kulturausschuss für den Zuschuss des Scharfrichterhauses gestimmt hat. Wir treffen uns ja regelmäßig da, der Heindl-Siege. Und ich habe ja die Geschichte aufgeschrieben. Ich habe ja, vielleicht mache ich in ein paar Jahren einmal das zu Ende mit der Geschichte des Scharfrichterhauses. Ich will da keinen keine große Geschichte. Ich habe das mit Fürsten Stor alles aufgeschrieben und habe überlebt als drei so ganz nette Geschichten geschrieben. Ich habe also einen Romanversuch gemacht, der beginnt auch mit dem Heindl-Sigi, wie er in der Früh in die Bank geht. Und da als junger, aufstrebender Bankbeamter und die Kontokästen herricht. Und dann im Laufe des Tages Nachmittags kommt der Herr Landshuter einer. Und da beschreibe ich heute die Geschichte, dass sie die zwei unterhalten, aber dass der Herr Landshuter nicht weiß, wer der Herr Heindl eigentlich ist. Aber das zirkt sich ein paar Mal so dahin. Zwischendurch habe ich wieder andere Geschichten geschrieben von Leobetzreit und von Heidmühle. Dann kommt irgendwann wieder einmal eine Etappe, wieder ein Besuch in der Bank. Das bis zu 3-4 Mal, bis zu dem Punkt, wo der Herr Heindl sagt, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Und das ist praktisch so ein roter Faden, der sich durch die Geschichte durchzieht, bis zu dem Wirtshausbesuch im Scharfrichterhaus, wo er sagt, wir sind Brüder. Und dazwischen habe ich heute halt die anderen Geschichten. Ja, und also da kann man eigentlich die schöne Scharfrichterbiografie jetzt noch dranhängen, was da alles passiert, oder im Scharfrichterhaus schöne Geschichten geben. Eine erzählt er bloß. Nicht? Aber das ist nur für mich, das habe ich für privat gemacht und vielleicht arbeite ich da noch mal dran. Ja, das ist zu deiner Frage, CSU.
Hat sich alles in großen Frieden gefügt?
Das ist zu viel gesagt, weil man muss, so wie in der CSU, sich das eigentlich so wir mit schon mit Bedauern feststellen, dass sie die CSU so abwärts entwickelt, das sehen wir mit Bedauern jetzt. Das ist der Unterschied, nicht? Man muss das jetzt ja anders sehen, weil der Dupper keinen Gegner mehr hat. Der Dupper kann so rigoros agieren, weil niemand da ist. Jetzt kommt man auf die Idee, ja sogar die CSU, die Scharfrichter waren für eine starke CSU. Ja, das stimmt teilweise sogar. Das gehört ausgeglichen da drüben. Also, das ist, man kann diesen Frieden, heißt nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann. Das gibt's nirgends. Das sieht man in der Kirche, nicht? In der Kirche mit ihren Kinderschändungen und, also, da kann man nicht sagen, oh ja, jetzt interessiert mich gar nicht mehr. Nein, es ist skandalös, was die Kirche macht. Nicht? Es ist skandalös, was der Ratzinger Bruder da in Regensburg gemacht hat, in seiner 30-jährigen Zeit mit den Regensburger Domspatzen. Nicht? Wie brutal der die teilweise behandelt hat. Nicht? Also das sehen wir alles. Wegen dem brauche ich jetzt nicht den großen Konflikt hervorrufen. Aber das sind alles Dinge, die auch auf einer Bühne gesagt werden müssen. Und ich erwarte das von Kabarettisten. Drum ist ja mein großes Problem, dass so Leute wie Zimmerschied, Jonas oder Schramm oder Deutschmann kommt jetzt wieder, aber dass es zu wenige davon gibt. Es ist zwar die große Zeit der Kleinkunst und die große Zeit der Comedy und der Spaßmacher, aber unter Kabarett habe ich auch eben eine Vorstellung, dass diese Probleme auch auf einer Bühne angesprochen werden und es trotzdem eine Unterhaltung ist. Entscheidend ist, dass einer ein Talent hat, ist schön und recht. Aber was aus dem Talent dann wird, das ist das Problem. Das Wort Kabarettist passt eh schon immer dazu. Das sind Spaßmacher.
Wie feierst du denn deinen Geburtstag?
Sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Also ich habe meinen 50. Geburtstag da herin, da ist mir gar nicht gut gegangen. Ich habe einmal eine Phase gehabt in meinem Leben, da ist mir das alles zu viel geworden. Und da habe ich ein paar Monate wirklich Depressionen gehabt. Ja. Das war grauenhaft. Und da ist gerade mein 50. eingefallen und da war zufällig der Schmöller im Lokal und ist dann da aufgegangen. Wir haben lediglich da herum kleine Brotzeit gemacht und eine Flasche Sekt getrunken. Mhm. Meine Mutter war da sehr beeindruckt, dass er der Oberbürgermeister kommt, aber das war reiner Zufall. Nein, also das einzige Mal, wo ganz groß Geburtstag gefeiert worden ist, war mein 60er. Das war in Leberstreitrin, das hat die Doris hinter meinem Rücken gemacht, weil ich hätte das auch nicht gemacht. Und da waren 100 Leute in Leberstreit und das war wunderbar. Aber ich habe gesagt, sage ich, bitte Doris, nimm mir so einen Aufwand. Das ist, du, wir gehen mal zum Essen hin und fahren wir vielleicht im Bayerischen Wald rein. Da machen wir keine große Geschichte draus.
Wünschst du dir was?
Nein. Also mein großer Wunsch ist, dass dieses Scharfrichterhaus weiter besteht. Weil das ist eine Art Lebenswerk von mir. Und darum bin ich auch dem Matthias so dankbar, der sich so einhängt und schaut, dass man diese Institution Scharfrichterhaus da am Leben erhält. Und der Institution meine ich auch, dass das ein Ort ist, die sich auch ab und zu einmal einmischt in eine städtische Angelegenheit. Es hat mal eine Phase gegeben, der Zimmerschied hat also ein recht lustiges Kabarett gehabt am Anfang mit der Tante Rese. Nicht? Ich weiß nicht, ob du das alles gehört hast. Es gibt ja jetzt eine Gesamtkassette.
Die habe ich immer schon.
Ja, Stefan. Naja, wo kannst du das nachfragen? Und dann ist einmal eine Phase gekommen mit seinem Programm Ausschwitzen. Da hat er die Lacher nicht mehr so bedient, wie die gemeint haben. Aber das war diese Situation, er hat da unten gespielt, Ausschwitzen. Es sind aber die Leute gekommen, die auf dieses Lachkabarett gewartet haben. Und ich weiß nicht, im vorderen Raum war noch die Bühne. Von der Bühne aus gesehen, hinten links, ist so ein Lachnest gesessen. 10 so junge Männer. Und ich habe gesagt, erst seit, amüsieren wir uns einmal einen Abend lang. Ich habe nicht gekommen, weil das Kabarett war nicht dafür angetan. Und im zweiten Teil haben sie schon so grimmig hinten gesessen. Im zweiten Teil, so nach einer Viertelstunde, schweigt der Zimmerschied 2-3 Minuten. Es war wirklich peinlich, weil wir alle gemeint haben, es hat einen Text vergessen. Und dann sagt er, ja, mir fällt halt nichts mehr. Mir fällt halt nichts mehr. Ich meine, das war eh schon ein hartes Kabarett vorher. Und sagt er, aber vielleicht ist da noch einer da, der einen Witz erzählen kann und so weiter. Und denen war das so peinlich, dass sie sich gedacht haben, den müssen wir jetzt aus der Petrouille helfen. Und der Metzige, und ich weiß einen Witz, ja, erzählen. Ah, sagt er, da geht einer ins Wirtshaus zum Essen und bestellt sich ein Zigeunerschnitzel. Dann sagt der Kellner, Sinti oder Roma? Zimmerschild, danke. Das passt genau zu seinem Programm. Und das war, die einzigen, die ein wenig gekichert haben, waren ein paar so und ein paar, aber die haben,
das ist natürlich grausam, gell, die ganze Szenerie.
Das hat so passt. Ach, denk mal, das ist ein Meilenstein der Weltgeschichte. Nicht? Er wollte ja, dass dieser so versickert, ja. Das Programm, dieses Geklatsche und Gelächter, das hat er zwar dann künftig nicht mehr so konsequent gemacht in seinen Programmen, aber bei Auschwitzen wollte er das ganz genau wissen, dass dieses Lachpublikum jetzt gequält wird. Das ist eine unheimlich schöne Geschichte.
Nur ein Witz.
Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge da ist, dann abonniert bitte unseren Podcast Auf an Ratsch. Und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal vorstellen sollten, weil er eine super Geschichte zu erzählen hat, oder wenn ihr sonst Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns bitte an raimundmeisenberger@pnp.de.